Hallo, heute ist der 8. September 2022 und in der Heise-Show sprechen wir über KI-Bildgeneratoren, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion und eine ganze Menge Fragen, die sich damit ergeben. Gleich geht's los. Jetzt kommt der Sponsor.
In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hallo, willkommen zur Heise Show. Jetzt bin ich da. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute mit mir hier Ladies First, Silke Hahn von Heise Developer und dem X-Magazin. Hallo Silke. Und Wladimir Alexejew, KI-Kunstexperte, habe ich dich vorgestellt. Du kannst ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Du bist quasi, oder ihr beide seid die Experten für das, über das wir heute sprechen wollen. Das ist so ein bisschen ein, ich habe ja gefragt, da können wir gleich besprechen, so ein Hype-Thema. Es geht um KI-Bildgeneratoren. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Das heißt, man, also das ist Technik, da gibt man ein paar Worte ein und die malt dann Bild daraus. Ganz grob gesagt, das klingt jetzt einfacher, als es wahrscheinlich ist und hat vor allem wahrscheinlich eine ganze Menge Konsequenzen. Darüber wollen wir sprechen. Genau, da wird auch schon was eingeblendet. Wir haben schon ein paar Artikel dazu. Wir sind nicht die Ersten. Das ist ein großes Thema. Man sieht da, das sieht teilweise ganz schön beeindruckend aus. Wir haben auch schon CT3003 hat dazu was gemacht. Aber es gibt so viele offene Fragen und so viele Sachen dazu, dass wir gesagt haben, wir machen das heute mal in der Live-Sendung. Und deswegen auch gleich willkommen an unser Publikum. Bitte stellt Fragen, die wir dann auch hier beantworten können. Will mir erstmal jemand kurz von euch erklären, wie das technisch funktioniert, was es damit auf sich hat, dass wir das so abgedeckt haben? Das will ich gar nicht so groß in den Fokus stellen. Silke, hast du da was? Du klickst gleich so.
Ja. vielleicht einfach ganz, ganz rasch und kurz und knapp vorweg. Wir haben es hier also bei Stable Diffusion, wie der Name schon sagt, mit einem Diffusionsmodell zu tun. Es gibt dazu Forschungsarbeit, im Grunde DALL-E von OpenAI ist den meisten wahrscheinlich auch schon ein Begriff. Die haben ein ganz ähnliches Training, was die vorher durchlaufen. Also Bilder werden aus großen Datenbanken, in dem Fall die große Lion, die offen zugängliche Datenbank Lion mit 5 Milliarden Bildern, Bild-Textpaaren, ist da eingespeist worden. Die Hälfte der Bilder sind englisch gelabelt, die andere Hälfte in über 100 anderen Sprachen. Das ist dann in diesem Modell in Repräsentationen umgesetzt worden. Diese Repräsentationen wurden dann mit einem Rauschen, im Bildrauschen überlegt und aus diesem Rauschen filtern dann diese Diffusionsmodelle dann wieder Bildinformationen raus und sind dann in der Lage, das wieder in Bilder umzusetzen. Und ja, wir haben dann diesen latenten Raum, in dem dann die Informationen drin sind und aus dem dann dieser Encoder durch Entrauschungsprozesse das dann wieder herausziehen kann. Ja, ganz grob zusammengefasst. Und genau, die wichtige Information, das, was neu ist jetzt wirklich bei Stable Diffusion, ist, dass es eben nicht nur Englisch kann, weil die Bilddatenbank, 5 Milliarden Bilder, eben auch andere Sprachen beherrscht. Also Prompts auf Japanisch und so weiter, kein Problem, geht inzwischen.
Siehst du, den Teil wusste ich noch gar nicht. Und das ist auch schon wieder, da passiert offensichtlich eine ganze Menge in relativ kurzer Zeit.
Das ist der helle Wahnsinn, einfach genau, der helle Wahnsinn. Also bis Anfang August war die größte öffentliche Datenbank 400 Millionen Bilder und nur englische Textbildpaare, die man da genommen hat. Ganz viele KI-Projekte, die es jetzt gibt, bauen noch auf der auf. Die haben jetzt die Riesendatenbank im Hintergrund. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum das Ding so verdammt leistungsfähig ist, warum man auch so viele Manga-Bilder sieht, die da irgendwie funktionieren mit irgendwelchen. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen, aber ja.
Genau. Also wir haben, darauf kann ich verweisen, es gibt ein bisschen längere Erklärungen in CT 3003. Da hieß es aber zum Beispiel noch, dass es keinen deutschen Generator gibt. Pina wurde da ein bisschen abgeschnitten. Vielleicht macht sie nochmal eine Extrasendung, wo sie den Teil erklären kann. Aber darum wollen wir heute gar nicht sprechen darüber. Wladimir, vielleicht kannst du erst mal kurz erzählen, wer du bist und wie du da hinkommst und dann, ja, was es für dich damit auf sich hat.
Ja, danke schön. Mein Name ist Wladimir Alexejew, aber ich bin eher bekannt als Merzmensch. in der Online-Welt sozusagen. Das ist mein Pseudonym seit 2006, glaube ich. Und seit 2015 beschäftige ich mich sehr aktiv mit den Themen der Kreativität aus der Maschine. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus dem akademischen Bereich. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und abgeschlossen. Und aber das Thema Kultur und Kunst interessiert mich in der Verbindung mit den neuen Technologien. Und seit 2015 hatte ich damals schon mit Google Deep Dream experimentiert und mit vielen anderen Systemen und Modellen, sodass ich praktisch diese Entwicklung seit dieser Zeit sehr aktiv mitverfolge, bin in Kommunikation mit verschiedenen Künstlern und Forschern, die auch diese Themen sehr aktiv praktisch nicht nur, sage ich mal, als Beobachter mitverfolgen, sondern auch mit eigenen Aktivitäten. Ich bin kein Coder, also ich spreche kein Python, aber dank der neuesten, oder schon seit längerer Zeit, dank dann zum Beispiel Google Colabs, es ist möglich, Colab Notebooks, es ist möglich auch für die Nicht-Programmierer, die KI-Modelle bei sich zu Hause laufen lassen, ohne schwere GPUs sozusagen. Und deswegen bin ich immer sozusagen mit dabei gewesen. Im Jahre 2020 hatte ich den Zugang zu GPT-3 bekommen von OpenAI und seitdem war ich da ziemlich aktiv in ihren Foren, sodass sie mich eingeladen haben, als eine Art Community-Ambassador aktiv zu werden. Das ist ehrenamtliche Tätigkeit, also wir beraten Benutzer, wie man was machen kann, sozusagen, wie man verschiedene Prompt-Design zum Beispiel macht. Und deswegen, es wird nicht vergütet, aber stattdessen wird etwas, sage ich mal, noch Interessanteres gegeben, Einblicke in die Arbeit von OpenAI, sodass ich im letzten Jahr im August den Zugang zu DALL-E 1 hatte. Das heißt, dieses DALL-E 1 wurde nie veröffentlicht. Damals war das der Durchbruch sozusagen. Natürlich kann man das qualitativ nicht mit DALL-E 2 vergleichen, aber DALL-E 1 war schon hammerhart, was damit möglich war sozusagen. Ja. Genau, aber ich mitverfolge natürlich auch StyleGAN-Entwicklungen, also Diffusionsmodelle, jetzt Stable Diffusion. Bei Midjourney mache ich auch aktiv mit, also als Nutzer sozusagen. Und ich schreibe darüber auch sehr viel, weil mich vor allem das Thema interessiert, ob KI Kunst ist. Und ich habe meine persönliche Antwort schon gefunden.
Ja, das würde ich ein bisschen weiter hinter in die Sendung schieben. Das ist ja ein bisschen die große spannende Frage. Erstmal die Frage, also vor allem an euch beide jetzt, aber dann vielleicht auch sogar noch eher an dich, Wladimir. Also es sieht ja so aus, als wäre das jetzt aktuell wie so eine Explosion. Man sieht das überall ich habe es halt auf Twitter gesehen, wahrscheinlich viele auf Discord und wo sie halt so unterwegs sind, auf Reddit bestimmt auch. Das ist überall diese also diese charakteristischen, ich habe Collagen geschrieben, ne, dass diese KIs, also eigentlich alle machen das, man gibt was vor und die macht mehrere Bilder immer und dann kann man sich irgendwie eins aussuchen oder was damit machen. Und dass das jetzt so in den letzten Monaten so explosionsartig um sich gegriffen hat. Kam mir das nur so vor oder ist dieses Jahr da tatsächlich irgendwie qualitativ und vielleicht auch quantitativ was passiert?
Also,
du kannst ja anfangen und Silke macht weiter, genau, ihr könnt mir das gleich
lassen. Ja, ich hätte da dann auch gleich noch eine Anmerkung dazu, ja, vielleicht vorweg. Du hast jetzt von Collage gesprochen, die Juristen machen sich natürlich auch Gedanken darüber, wie man das anspricht. Ich komme gerade aus dem Gespräch mit einem Medienanwalt, mit dem wir auch an einem Artikel zum Thema arbeiten und konkret gibt es inzwischen schon die juristische Urheberrechtsschranke Pastiche. Ich gebe das Wort aber gerne weiter, genau. Und Fragen, inwieweit was kann Kunst sein, die aus der Maschine kommt, da sage ich gern gleich noch was dazu, aber jetzt hat Wladimir wieder das Wort.
Genau. Sehr gern, danke schön. Also im Prinzip können wir auch später über die Hintergründe, über die geschichtlichen Hintergründe sprechen, weil ich sehe da sehr viele Parallelen mit der historischen Avantgarde, was die Dadaisten und die Surrealisten damals vor 100 Jahren gemacht haben. Das entsteht jetzt in ganz neuen Dimensionen, eine Art Paradigmenwechsel in der Kultur. Aber dazu später. Jetzt, ich würde sagen, im letzten Jahr, also das Jahr 2021, kann man in die Kulturgeschichte eintragen als das Jahr, an welchem KI als eine Art Kunstwerkzeug sozusagen eingetreten ist, weil im Jahre 2021 hat OpenAI zwei Modelle veröffentlicht, also präsentiert. DALL-E war präsentiert, aber nicht veröffentlicht. Stattdessen aber Clip. Das war ein Bestandteil von DALL-E. Mit Clip konnte man praktisch die Parallelen, die Kohärenzen zwischen Bild und Text zusammenbinden und in einer Art, sage ich mal, eine Art platonische Idee zusammen verbinden sozusagen. Um das zu visualisieren, brauchte man natürlich noch andere Systeme, Diffusionsmodelle. Man hat es aber mit anderen Sachen verbunden. Das Gute daran war, dass Clip als Open Source veröffentlicht wurde im Jahre 2021. Und da sofort, innerhalb von wenigen Wochen, sind Hunderte von Colab-Notebooks aus dem Boden geschossen. Mit allen möglichen, mit StyleGAN hat man es verbunden, mit dem alten Big Gun, mit VQGAN, mit sehr vielen verschiedenen Modellen, sodass diese Text-zu-Bild-Generation schon im letzten Jahr sehr aktiv getrieben wurde. Natürlich war das immer noch, sage ich mal, nicht in diesem riesengroßen Ausmaß wie in diesem Jahr, aber das würde ich Anfang der großen KI-Kultur-Epoche, der neuen Epoche nennen sozusagen. Mhm. Im Jahre 2022 haben wir natürlich jetzt damit zu tun, dass DALL-E veröffentlicht wurde. Früher kam noch Midjourney. Das kam, glaube ich, im Winter, kann sein, von 2022.
Relativ früh, ja.
Oder noch, genau, Frühjahr, genau. Es kam dann auch noch Versuche, DALL-E nachzubasteln, wie zum Beispiel Crayon, also diese Mini-DALL-E, was mit DALL-E eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Oder RU-DALL-E, dieser russische DALL-E-Klon, das an sich auch mit DALL-E nicht zu vergleichen ist. Oder chinesische Wissenschaftler haben CogView haben sie, glaube ich, veröffentlicht. Damit konnte man auch schon ein bisschen in diese Richtung machen. Also weltweit kamen verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Versuche, DALL-E nachzubauen, und weil der Zugang war noch nicht da, sozusagen. Mhm. Oder man wartet in der Warteliste. Jetzt ist mittlerweile, glaube ich, also 1 Million Leute sind schon, die haben schon ihren Zugang, und es geht immer weiter bei DALL-E. Aber natürlich entwickeln sich noch weitere, wie Stable Diffusion, oder zum Beispiel sogar Kombinationen von Midjourney und Stable Diffusion. Und deswegen 2022 ist eine nächste Stufe im Wege der neuen Renaissance von der Kunst.
Ich habe mir natürlich ganz viel überlegt, was ich euch fragen möchte und wobei wir sprechen wollen, aber wir haben natürlich jetzt hier auch schon Fragen und ich fände das ganz gut, wenn wir einfach teilweise drauf eingehen, auch wenn wir bestimmte Sachen noch gar nicht angesprochen haben, aber sonst ist das ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel hat Jens Nazo gefragt und die Frage, wie manipulativ die Resultate sind, ist auch offen. Mit einem sehr geringen Bias kann man stereotype Vorstellungen in der Gesellschaft verbreiten, wie das grüne Feld im Roulette. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert davon. Aber ich würde das so verstehen. Also, um das zu der Frage, ich habe mir eine Sache notiert, die ich vorher hatte, dass ich beeindruckter von den Bildern war, als ich sie nicht selbst gemacht habe. Also als wenn ich auf Midjourney zum Beispiel in diesem Discord, also jetzt auch noch was wir das erklären, da laufen diese ganzen Ergebnisse durch und ich finde die alle total cool und die auf meine eigenen Prompts kommen, finde ich immer so, naja, ne? Weil ich da ja natürlich eine Vorstellung im Kopf habe, was das sein sollte. Genau, das wäre jetzt noch so meins, also wie manipulativ ist das, also wie cool, in Anführungsstrichen, wie gut ist das eigentlich? So würde ich jetzt die Frage da ein bisschen zusammenfassen.
Ja, vielleicht darf ich da einhaken. Ja, und zwar, klar. Ich habe jetzt, ja genau, und zwar vor kurzem kam ja von DALL-E eine Erweiterung. Also DALL-E ist inzwischen seit Juli in einer Bezahlphase. Das heißt, es ist anders als Stable Diffusion kein frei verfügbares Modell. Man muss zahlen. Ich glaube, auch du, Merzmensch, musst inzwischen zahlen. Credits kaufen. Und, ja, genau. Das heißt also, diese 1 Million Leute, die inzwischen Zugang haben, das ist jetzt nicht karitativ, dass da OpenAI das der ganzen Welt zur Verfügung gestellt hat, sondern die zahlen noch was dafür. Und was jetzt auf jeden Fall auch der Fall ist, in der Zwischenzeit fand Feintuning statt, bevor man das geöffnet hat. Die haben also an ihrem Modell noch herumgeschraubt und unter anderem, das passt jetzt auch zu der Frage, die jetzt von außen kam mit Bias, Diversität, da hatten wir auch Meldungen auf Heise, dass jetzt eben einfach nicht nur weiße Feuerwehrmänner und Männer mit Anzug und Krawatte bei bestimmten Berufsgruppen als Ergebnis kommen. Aber im Sommer hat Dali wohl auf der Input-Ebene, ohne das kenntlich zu machen, nach außen im Hintergrund Begriffe dazu ergänzt. Das heißt, Leute haben einen Input gepromptet, einen Textprompt, was sie als Ergebnis haben wollen, und kriegen mitunter überraschenden, unerwarteten, gar nicht gewünschten Output. Zum Beispiel, da tauchte dann plötzlich ein schwarzer Mann mit auf in einem Bild, wo das Schlafzimmer einer Elfe dargestellt werden sollte. Wo kommt der her? Der war ja nicht im Prompt drin. Das haben sich dann Forscher angeguckt und sind dann drauf gekommen, dass da im Hintergrund automatisiert ein paar zusätzliche Worte ergänzt worden sind. Und das ist dann schon so eine Art von Steuerung, wo OpenAI mal ein bisschen herumprobiert hat, auf welcher Ebene können wir jetzt das Modell dazu bringen, dass es einen diverseren Output ausspielt. Dass es eben nicht nur in eine Richtung geht. So, das war der Hintergrund. Also in dem Heise-Artikel über Outpainting, den wir jetzt im Developer-Kanal hatten, Anfang September, da steht auch ein kleiner Absatz dazu, wer sich mehr dafür interessiert. Black Female, DALI-modifizierte Nutzerprompts. Also das ist eine ganz spannende Sache, weil dieses Modell ist ja nicht Open Source, das heißt, Forscher können nicht reingucken. Und es ist dann immer auch die Frage, wie gehen dann diese Companies, eine private, gewinnorientierte Company, die eine Seite von OpenAI. Andererseits gibt es auch einen nicht gewinnorientierten Teil, die heißen Open, aber es gibt halt auch den Closed AI-Teil von denen. Und die haben dann, die probieren dann schon aus, was sie an Sicherheitsgurten nehmen können. Es gibt auch bei Stable Diffusion, es sind bestimmte in der Nutzung, bestimmte unerwünschte Outputs sind nicht vorgesehen, aber dort wird nicht an der Input-Ebene geschraubt, soweit ich weiß. Und es haben auch schon Nutzer sich damit gebrüstet, dass sie Nazi-Schweine, alles Mögliche prompten konnten und dann auch entsprechende Bilder bekamen, wenn sie die Schranke umgangen sind. Also da kann man es umgehen. Rein rechtlich haften die dann aber auch für den Output, den sie da erzeugen. Ja.
Spannend. Wladimir?
Ja. Also, ja, das ist, was ich bei Stable Diffusion beobachtet habe mit dieser Entwicklung, also DALI war sehr restriktiv, was solche Prompts angeht, wie zum Beispiel Krieg oder Blut. Ja. Ich konnte nicht einmal zum Beispiel im Stil von David Lynch, David Lynch eingeben, weil dann war Lynch. Als Lynch ist die sozusagen. Genau. Gleichzeitig aber sah man, was mit Mini-DALI eingegeben wurde. Das war wirklich, wenn man sich sozusagen diese Prompts bei Mini-DALI, also hat diese Crayon-System, da standen einem schon die Haare zu Berge, was dafür menschliche Fantasien überhaupt entstehen werden. Irgendwie, was war das nochmal? Irgendwie, Trump ist abgetrennte Babyköpfe und was weiß ich, das war, da hat man schon, okay, soll man das wirklich alles, ja. Natürlich, DALI wurde sofort also beschimpft im Sinne von Zensur, Einschränkung der künstlerischen Kreativität und so weiter. Und Stable Diffusion war damals als eine Art, ja, freie, demokratische System präsentiert. Wobei ich muss sagen, zwei Wochen nach der Präsentation sah ich schon von EMAT, also von dem
also Stable AI-Gründer, genau. Das ist die Firma, genau, die eben als Finanzgeber hinter Stable Diffusion steht. Ne? Also Diffusion ist, vielleicht sollten wir es an der Stelle auch sagen, Stable Diffusion, die Technik ist hauptsächlich von deutschen Ingenieuren und Entwicklern, Machine Learning gemacht worden. Computer Vision Group, Heidelberg, München, Robin Rombach, Patrick Esser, um die Namen mal hier zu nennen. Es steht Eleutherai, eine Graswurzelbewegung, die sich für offene KI einsetzen, steht dahinter. Lion, auch ein großes, nicht gewinnorientiertes, eine Organisation und eben auch eine Company Stability AI, und das ist eben EMAT Mostag. Genau. Die haben das finanziert, dass man das überhaupt die Modelle trainieren kann, was ja alles auch Geld kostet, Ressourcen kostet.
Genau. Dankeschön. Genau. Ja, und ja, wie gesagt, also er hat schon bei Discord und auch bei Twitter gebeten, dass Leute aufhören, die ganzen pornografischen Prompts einzugeben. Das heißt, er hat damit schon auch angefangen zu kämpfen, weil das, was früher als komplette Freiheit angegeben wurde, da hat man gesehen, dass diese Freiheit auch oft missbraucht wird. Was wir jetzt neulich bei Midjourney gesehen haben, Midjourney Beta, das war ein kurzzeitiger Test, glaube ich, innerhalb von einem oder zwei Tagen hatten sie das laufen lassen, wo sie Stable Diffusion mit Midjourney verbunden haben. die Bilder, die dadurch entstanden sind, sind wirklich genial. Also das ist wirklich unglaublich, was damit entstanden ist. Aber die mussten das ziemlich schnell abschrauben und ich habe das in Discord bei Midjourney mitverfolgt, weil die Admins praktisch die ganze Zeit mit schrecklichen, unglaublichen Not Safe for Work Bildern zu kämpfen mussten, die da voll praktisch den Stream zugefüllt haben, sodass sie Beta abgeschaltet haben und arbeiten daran an Filtern. Also diese Problematik ist immer noch da. Und nochmal ja. ganz kurz zu dem Business, ich meine, naja, Businessmodell wollte ich gerade sagen von OpenAI, das mit dem Geld. Natürlich steht dahinter auch Business-Gedanke, aber aus meinen Gesprächen, wir haben wöchentlich mit OpenAI praktisch solche Calls und die erzählen uns, was läuft. Die hatten uns gesagt, dass damals zu der freien Phase von DALL-E, wo schon mehrere tausend Menschen mehrere hundert Menschen, dann kamen die ersten 10.000. Jeder freie Nutzer von DALL-E, der konnte unendlich viele Bilder generieren, der kostete OpenAI riesengroßes Geld für die ganzen GPUs. Also eigentlich, dieses Bezahlmodell ist eingeführt worden, um diese Kosten zu refinanzieren. Natürlich stehen dahinter andere Ideen und Gedanken, klar. OpenAI ist nicht mehr Non-Profit seit GPT-3, wo sie GPT-3 auch schon, davor waren sie Non-Profit, mit GPT-2 waren sie auch noch Non-Profit, das war Open Source, aber bei GPT-3, wo sie praktisch schon das als eine Art Bezahlmodell angeboten haben, da haben sie Non-Profit abgelegt. Ja,
ja dazu würde ich jetzt gerne einhaken. Okay. Also Non-Profit abgelegt, sie haben 1 Milliarde US-Dollar erhalten von Microsoft. Microsoft hat sich exklusive Lizenzrechte an GPT-3 gesichert. Da sind sie Closed Source geworden. Das war genau der Punkt. Und dann hatte natürlich Microsoft irgendwie, wollte sich in Forschung, Vorsprung, alles Mögliche. Die anderen tappten im Dunkeln, mussten erst mal anfangen, das nachzubauen. Also so wie Aleph Alpha in Heidelberg, die ein eigenes Sprachmodell bauen. Oder eben auch das andere dann bei DALL-E versuchen, was nachzubauen. Aber also es ist nicht ganz so gemeinnützig, wie es jetzt klang, dass sie haben Geld zahlen müssen, Rechenpower zur Verfügung gestellt. Aber in der Testphase hat OpenAI sich auch die Rechte an sämtlichen Inputs und Outputs der Nutzer, die das getestet haben, reserviert. Man hat unterschrieben, dass man kein Urheberrecht hat auf die Dinge, die man gepromptet hat. Die haben das genutzt, um ihr Modell zu verbessern. Und die haben halt auch, also in der Zeit sind auch die Prompts und die Kunstwerke sind halt auch freigeteilt worden im Netz, ohne dass dabei stand, wer hat denn jetzt sich diesen Prompt ausgedacht, von wie kommt denn dieses Bild. Also sie haben da schon auch was davon gehabt. Sie haben sicher finanziell, wenn man das finanziell sieht, haben sie enorm investieren müssen in dieser Zeit, aber ich denke langfristig, wenn man sich anschaut, wo wir stehen, welche Wirkmacht das hat, welche Medienrevolution wir jetzt gerade erleben, dann war das ein Invest und das war sicher kein Verlust und das war auch ganz bestimmt nicht. Fall.
Nein. Also die Minus sind sie nicht garantiert.
Genau. Das hört sich eigentlich, genau. Du hast damit schon eine weitere Frage aus dem Publikum so halb beantwortet, wobei ich das tatsächlich jetzt ein bisschen überraschend finde. Also Thomas K. hatte auf YouTube gefragt, wer hat denn die Urheberrechte an den erstellten Bildern? Da ging es aber um die Bilder. Das könnt ihr ja nochmal beantworten. Aber spannend war ja, du hast gerade gesagt, also bei OpenAI hat man sogar die Urheberrechte, also teilweise in der Testphase Urheberrechte an diesen kleinen diesen Prompts, ne? Also diese Textvorgaben abgegeben. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, dass man das...
Das Entscheidende bei diesen Modellen ist ja auch gar nicht unbedingt der Output, der ist ja teilweise reproduzierbar, wenn man den Prompt kennt und den sieht. Also die Ausgangsdaten mit diesen Koordinaten kann man, wie bei einem Foto früher bei der Fotografie, man kann das reproduzieren. Das heißt, der Prompt, die Eingabe, das, womit man das Modell, was man die Textaufforderung, mit der man das Modell beschickt, ist eigentlich das Wertvolle in Kombination mit einem guten Seed. Und also das ist das Urheberrecht, also dazu habe ich jetzt eben gerade 1,5 Stunden lang mit einem Urheberrechtsanwalt, der Medienrecht macht, gesprochen. Das ist überhaupt nicht so einfach, weil die Frage ist tatsächlich die Kreativität, welche Kreativität steckt da drin, wie sehr ist das ein Unikat? Es gibt jetzt schon Leute, die GPT-3 und Stable Diffusion verbinden, die also die Textprompts von der KI generieren lassen, dann sind die... Die füttern also aus der Prompt-Datensuchbank Lexica.art, da gibt es sehr viele Prompts zu sehen, wenn man die erfolgreichen ausfiltert und damit ein Machine Learning Modell, ein neues neuronales Netz trainiert, kann man neue Prompts generieren lassen, die potenziell erfolgreich sind. Die sind dann nicht mehr menschengemacht. Man umgeht mögliche Urheberrechte auf Prompts, die schon existieren. Und es gibt auch Bildelemente, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Der Stil eines Künstlers ist nicht geschützt, zum Beispiel. Mhm. Und also es gibt da ganz verschiedene Bereiche, die teilweise dem Urheberrecht unterliegen, teilweise nicht. Und da entstehen jetzt total neue juristische Probleme. Und die Frage, wem der Output gehört, ist dann wirklich die Frage, was meinst du? Meinst du das den Prompt, mit dem der Output entstanden ist? Meinst du das Bild selber, das dabei rausgekommen ist? Wenn man perspektivisch Filme mit KI macht, dann wird man Interesse haben, die Filme schützen zu lassen. Vielleicht sind die Filme rechtlich aber gar nicht unbedingt schützbar. Vielleicht ist aber das Drehbuch, das Regiebuch mit den Anweisungen, vielleicht lässt sich das schützen. Und dann wird der Anteil der Maschine, inwiefern, wie viel davon ist anteilsmäßig vom Mensch oder von der Maschine generiert, Rechtsrelevanz haben fürs Urheberrecht. Das wird noch sehr, sehr interessant und knifflig und da ist einfach vieles auch noch überhaupt nicht klar. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Pastiche, neue Rechtsschranke, wo man einfach nach neuen Begrifflichkeiten sucht, um das zu fassen. Ja. Also es geht vor allem auch darum, inwieweit ist es steuerbar vom Nutzer, welche Teile des Outputs sind steuerbar. Und Leute, die jetzt zum Beispiel wie Merzmensch sehr genau Forschung betreiben und sehr genau wissen, was sie tun, andere Leute, die noch mit rein was programmieren, die vielleicht Kamerawinkel, Perspektiven, Auflösung mit hineinprogrammieren, die haben einen stärkeren urheberrechtsrelevanten Input, der dann auch schützbar ist möglicherweise, als jemand, der jetzt einfach nur irgendwie Copy-Paste macht, was reinschickt, drei Worte, das ist möglicherweise gar nicht schützbar.
Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, weil im Prinzip, also bei Prompts muss man auch wissen, dass die Prompts nicht gleich Prompts sind. Das heißt, die Modelle, die auf verschiedene Art und Weise trainiert sind, ich kann mit dem gleichen Prompt von DALL-E nicht die Qualität oder nicht das Bild produzieren mit Stable Diffusion zum Beispiel, weil die auch mit verschiedenen Transformer-Netzwerken arbeiten. Und teilweise diese Verbindungen zwischen verschiedenen Konzepten, die man in einer Art harmonische Komposition verbinden möchte, laufen bei verschiedenen Modellen ganz unterschiedlich. Mein Credo, also wäre, ich habe schon mittlerweile auch gesehen, es gibt solche Prompt Marketplaces, mhm, wo man sich sozusagen die Prompts kauft für mit $3. Da gibt es so Vorschau für Prompts aus verschiedenen Modellen, sei es Midjourney, Stable Diffusion oder DALL-E. Ich finde das eigentlich sehr, ich weiß nicht, also nach dem nächsten Update werden diese Prompts auch beim gleichen System nicht mehr so funktionieren wie bis jetzt, weil die Systeme lernen auch nach den Updates, mit neuen Begrifflichkeiten, neuen Visualitäten. Und es kann sein, dass das, was ich bei DALL-E vor einem halben Jahr angegeben habe, wird ganz anders dann andere Bilder ausgeben, sowieso andere, aber ganz andere Art und Weise, ein halbes Jahr später. Deswegen meine, sage ich mal, Auffassung ist, die Prompts sollen eigentlich allen frei zur Verfügung stellen. Praktisch, also die sollen auf einer Art Open-Source-Basis laufen. Mhm. Was aber wichtig ist, ist Ausbildung. Also das heißt, Prompt-Design und Prompt-Engineering, das ist das, was man braucht sozusagen, um zu verstehen, wie die Maschine funktioniert, um mit allgemeinem Wissen zu hantieren, und überhaupt wenn man eine bestimmte Vision hat, die man realisieren möchte, dazu braucht man richtig an Prompts zu arbeiten. Und das ist wichtig sozusagen beizubringen. Da sehe ich wirklich,
Ich hätte da noch eine Zusatzfrage an dich, Merzmensch. Das habe ich eben mit dem Juristen auch im Gespräch gehabt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um das zu unterscheiden. Inwieweit sind deiner Erfahrung nach diese KI-Bildgeneratoren zurzeit noch Zufallsgenerator? Und inwieweit sind die tatsächlich schon steuerbar?
Frage würde ich kurz gleich ergänzen. Was passiert denn, wenn man, also die Leute, die jetzt immer so diese kostenlosen Programme hat, wo man nur 20 Prompts hat, die werden das nicht groß probieren. Aber wenn man den gleichen Prompt mehrmals eingibt, also das gleiche Bild wird wahrscheinlich nicht rauskommen.
Nein, genau. Also es ist ja so bei KI insgesamt, so wenn wir zurückschauen ja. auf künstliche Intelligenz, es kommen immer Probabilitäten. Ja, also die Bilder, die da als möglichst interessant sind, von KI auch definiert als interessant, die werden rausgespuckt sozusagen oder generiert, rausgespuckt ein bisschen, die respektierlich gegenüber KI. Und deswegen die Bilder, wie bei GPT-3 zum Beispiel, Texte, kommen immer ganz unterschiedlich. Also es gibt nie einen Moment, wo du zwei gleiche Bilder bekommst. Natürlich, wenn du mehr Einstellungsmöglichkeiten hast und bei sogenannten Truncation noch arbeitest, das heißt die Ähnlichkeit, dann kannst du auch Variationen schon in richtige Richtung, aber ziemlich ähnlich ansteuern. Aber bei dem Prompt selbst, wenn du schreibst einen Apfel, einfach einen Apfel, dann bekommst du Dutzende Bilder von Apfeln, die sich überhaupt nicht ähneln. Und jedes Mal ganz andere.
Es gibt noch einen wichtigen Punkt an der Stelle. Wir haben jetzt ja nur darüber gesprochen, durch Text, Eingaben, Text, Steuerung, Bilder erzeugen. Es gibt aber noch weitere Funktionen, die diese Modelle beherrschen. Genau. Erstens, man kann fertige Bilder hochladen und weiter bearbeiten lassen. Mhm. Fotos, Kunstwerke, beispielsweise DALL-E, OpenAI, die haben ja mit diesem Bild von Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenohrring, da haben sie einen Künstler, August Kamp, der hat es weitergemalt. Das heißt, Outpainting, ein nicht urheberrechtlich geschütztes Bild, wird hochgeladen und dann wie aus dem IKEA-Katalog hat man da eben so eine Küche und eine Wohnung dahinter im Stile von Vermeer, vielleicht oder vielleicht auch nicht, passend zu der Zeit, dazu gemalt. Das ist möglich. Man kann sowohl ein maschinengeneriertes Bild als auch ein Foto oder irgendwas, was man hochlädt, weiter bearbeiten lassen. Die Funktion heißt InPainting, soweit ich weiß.
Genau.
Und wenn man das Bild über seinen Rahmen hinaus ergänzt, Outpainting. Mhm. Momentan, also DALL-E kann beides. Stable Diffusion wird ganz bald InPainting auch können und Outpainting sind die auch sehr nah schon dran. Also das kriegen wir sozusagen greifbar. Mhm. Alle, eben in dem Fall die Öffentlichkeit. Das verändert dann ja nochmal was. Ne? Also gerade was jetzt auch die Ähnlichkeit von Bildern angeht. Und ich habe eben auch gelesen in verschiedenen Nutzerkommentaren auf Diskussionsplattformen, dass man, wenn man den Seed kennt, also wir haben ja diese Datenbank lexica.art, dort steht dabei, dort steht eben auch dabei, welcher, Moment, ich muss hier gerade mal aufrufen,
dass man es vor mir sieht. Genau, was ist denn der Seed?
Was das ist eine
kann ich vielleicht kann ich ganz kurz einhaken. Also das Seed nimmt eigentlich, also diese Bezeichnung nimmt sozusagen die geschichtlich noch Bezug auf StyleGAN. StyleGAN 2 war ein ganz anderes System. StyleGAN 2 war ein Modell, das arbeitet mit zwei neuralen Netzwerken. Ein Generator und Discriminator. Also Generator, also die beiden waren trainiert an Unmengen von Bildern. Generator hatte die Aufgabe gehabt, so ähnlich wie möglich, also so realistisch wie möglich Bilder darzustellen. Discriminator hatte die Aufgabe gehabt, alle Bilder, die Generator erstellt, zu verneinen und sagen, nein, das ist Fake. Und wenn Discriminator nicht mehr zwischen Fake und wahrem Bild aus dem Datenbank, also Datenset unterscheiden konnte, wurde dieser Bild gespeichert sozusagen. Und so wurde es trainiert. Und die Bilder, die da praktisch bei StyleGAN durch, sage ich mal, stundenlange Training entstanden sind, die waren in diesem Latent Space, in diesem versteckten Raum, den man eigentlich nur mit speziellen Browser sich ansteuern konnte. Und jedes von diesen Bildern hatte tatsächlich ein Seed. Also praktisch, wenn du diesen Seed hast, das ist eine Nummer von dieser, eine ID von diesem Bild, Millionen von Bildern in jedem Datensatz. Da konntest du dieses Bild immer rausholen, praktisch genau identischen Bild. Aber natürlich, es gab...
Das stößt jetzt an die Grenze.
Genau, also bei Runway ML, es gibt so ein System, das ist auch Open Source, aber halb Open Source mit Bezahlbasis.
Kurzer Hinweis noch zu Runway ML. Ich meine, das ist das Unternehmen von Patrick Esser und Patrick Esser ist einer der beiden Köpfe hinter
dem Stimmt, genau. Das ist eine super Geschichte, weil das ist ein soziales Netzwerk sozusagen auch. Aber auf jeden Fall, da gibt es die Möglichkeit, den Browser zu benutzen und in diese Latent Space rein zu zoomen. Und wenn man diesen Truncation ändert, diese Änderungs- oder Ähnlichkeitsregler, dann findet man die Bilder, die sehr ähnlich zueinander sind. Wenn man das auf höher stellt, dann sind sie unterschiedlicher. Aber jedes von diesen Bildern hat einen Seed. Und dieser Seed ist wirklich diese ID, die man wirklich identisch führt zu dem Bild. Aber diese Seed im Fall von Diffusionsmodellen kann man nicht wieder rekonstruieren. Das heißt, du hast diesen Seed, du kannst es rausholen. Aber du kannst nicht sagen, ich schreibe diesen Prompt und ich gebe irgendwo diesen Seed ein, meines Wissens. Weil dieses, also zumindest bei Stable Diffusion habe ich nicht die Möglichkeit gesehen, das auch bei Notebook irgendwo als Seed einzugeben.
Es scheint möglich zu sein. Okay. Ich bin in Diskussionen drauf gestoßen, dass Leute gesagt haben, ich habe mit Seed und Prompt das Bild identisch reproduzieren können. Okay. Eine ganz minimale Abweichung. Also es gibt schon diese Möglichkeit. Mhm. Auf Wikipedia habe ich allerdings gelesen, dass die Seed-Nummern irgendwo bei 3 Milliarden enden. Also 2 Milliarden und 9 Milliarden und so weiter. Mhm. Und dann ist aus. Ich weiß nicht, ob das eine natürliche Grenze ist. Oder ob man drüber gehen kann, weil wir werden diese Milliardengrenze natürlich überschreiten. Der John Wayne, der auch die Propaganda-Poster hat schon, ist schon über 2 Milliarden, also eine 2 vorne beim
Okay, Ziel. Okay.
Keine Ahnung.
Meine Güte.
Ich kenne das halt sozusagen, weil ich damals mit Stylegun 2, ich hatte damit experimentiert, indem ich das an meinen Erinnerungen sozusagen trainiert habe. Das heißt, an meinen Fotos. Also ich mache Fotos einfach zum Spaß. Und ich habe so 3000 Fotos, die ich gemacht habe, ausgewählt. Und ich habe etwas gemacht, was eigentlich kein Machine Learning Mensch machen darf. Ich habe die einfach zusammengefügt, ohne zu labeln, mit allen möglichen Motiven. Und daran habe ich Stylegun 2 trainiert. Normalerweise trainiert man Fotos an Hunden, die mit Hund gelabelt sind, oder an Häusern, die mit Haus gelabelt sind. Ich habe einfach alles da reingepackt, weil ich wollte wissen, wie KI meine Erinnerungen, also diese Fotos, reproduzieren kann. Und dann praktisch nach einiger Zeit kann man teilweise halb abstrakte, halb realistische Bilder, wo ich meine eigenen Fotos erkennen konnte. Die waren praktisch zusammen verschmolzen und die alle hatten ihren eigenen Seed. Und das fand ich sehr faszinierend, dass du praktisch dann mit diesem Browser in deinen eigenen artifiziellen Erinnerungen rumbrowsen kannst, sozusagen.
Ach du meine Güte. Lasst uns mal kurz den Sponsor noch mal jetzt bringen und dann ein bisschen auch noch mal zu den größeren Fragen zu kommen, die sich vielen stellen. Jetzt kommt erst noch mal kurz unser Sponsor, das ist Workday heute.
In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Genau. Und zwar habe ich ein paar große Fragen aufgeschrieben. Vielleicht kommen auch noch welche aus dem Publikum, weil wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Wir haben eh im Kopf gehabt, dass das hier nur so eine Einführung wird. Das wird wahrscheinlich ein größeres Thema bleiben. Das ist tatsächlich eine der wichtigen Fragen. Und wir werden sicher noch mal Heiseschuss dazu haben und andere Sendungen. Aber jetzt erstmal zum Beispiel eine Frage. Ihr habt jetzt ein paar zu dieser Technik erklärt. Eine Sache, die mir gekommen ist. Also machen die KIs, die verschiedenen Modelle jetzt wirklich was Neues oder nur Variationen von Sachen, die schon bekannt sind? Also kann eine KI wirklich neue Kunst schaffen, die gar nicht in diesem Trainingssatz drinne ist? Ihr nickt ihr nur, weil ihr was sagen wollt, oder kann sie das?
Ich glaube, weil wir es beide bejahen würden, aber ich denke, da kann eben Wladimir wirklich konkreter was sagen.
Ja, danke. Ja, danke. Also in meinen Augen ja, absolut, weil die es hängt davon ab, was man eingibt. Es hängt auch davon ab, wie das System funktioniert, aber die visuellen Resultate, die man bekommt, sind teilweise wirklich komplett innovativ. Also stilistisch, auch also inhaltlich. Vor allem, wenn es darum geht, bestimmte Begrifflichkeiten anzugeben, die man visuell nicht so darstellt, wie zum Beispiel Nostalgie. Also jetzt wurde bei NCC Folio gibt es ein Special über KI. Da sind auch ein paar Bilder von mir veröffentlicht, unter anderem auch Nostalgie. Und das war so ein Bild, dass man sich so halb fotorealistisches, dass man wirklich, jetzt abgekürzt, ja. Das kann auf jeden Fall.
Eine Frage ist ja, aber ihr, die euch damit beschäftigt, ihr kennt doch auch nicht alles Ausgangsmaterial. Also die Frage ist doch, das muss doch
eigentlich... Müssen wir auch nicht.
Aber müssen wir auch nicht. Also, okay, vielleicht darf ich kurz dazu, das hatten wir beide schon mal an verschiedenen Ecken erwähnt, vielleicht nochmal zusammenfassen. Also bei diesen Diffusionsmodellen gibt es diesen latenten Raum mit diesem Grundrauschen, mit Bildinformationen, die potenziell möglich sind, zusammenzusetzen. Und die werden neu zusammengesetzt. Also der Jurist vorhin fragte mich auch, sag mal, das hat doch Bilder drin, die sind gelabelt und das bearbeitet dann doch einfach diese Bilder weiter. Nein, das ist es eben nicht, was es tut. Man könnte es dazu zwingen, das zu tun, indem man sagt, bei InPainting, ich lade ein Bild hoch und lasse es das weiter bearbeiten. Das wäre das, kombinatorisch weiter bearbeiten. Aber das, was die von Haus aus machen, ist tatsächlich ein Bild neu erstellen, kreativ, das noch nicht da gewesen ist. So ähnlich nach Assoziationen, Bedeutungsnachbarschaften im Netzwerk, wie wir das mit unserem Hirn auch machen.
Genau, das ist im Prinzip, diese ganzen Bilder, die man als Training benutzt, die sind nicht dazu da, abgeklatscht zu werden oder plagiiert zu werden, sondern das System zu lehren, wie zum Beispiel ein Gesicht aussieht, wie sieht ein Gesicht in Ölmalerei aus, wie gibt es verschiedene sozusagen Schatten, Sfumato von Da Vinci oder keine Ahnung, die Perspektiven von der Chirico und alle möglichen Elemente aus der Kunstgeschichte, aus der Fotografie, das System lernt, praktisch, wie stellt man das Bild zusammen und dann das System hört auf dein Prompt und versucht das anhand der eigenen Kenntnisse zu rekonstruieren. So funktioniert das im Prinzip.
Genau. Also ich habe zwei Sachen, die mir dazu, also erstmal ist mir aufgefallen, als ich mit Journey jetzt angeguckt habe, wenn man, wie gesagt, dieses Discord da auf hat, dann laufen ja diese ganzen generierten Bilder durch, die andere Leute sich haben generieren lassen. Und für mich sah das nach einer Weile, das kam mir alles so ein bisschen bekannt vor. Unser Kollege Wolfgang Stiele hat in einem Kommentar, ich glaube, Nerdkitsch geschrieben. Für mich war das, also jetzt so ein bisschen abwerten, das meine ich gar nicht. Für mich hat mich das total an Deviant Art erinnert, diese Kunstplattform, wo man seine Kunst hochladen kann. Und das hätte genauso, also das hätte da genauso gepasst. Die Seiten sehen genauso aus. Das sind immer diese gleichen Sachen, halt diese Gewitter, also weiß ich, diese düsteren Sachen, dieses Realistische. Weil für mich wäre jetzt meine Frage, eine spannende Sache damit ist ja, dass Leute sagen, mach mir doch mal ein Bild von, Olaf Scholz im Sinne von, also wie hätte den irgendwie Dalí gemalt, Salvador Dalí zum Beispiel. Oder so ein Künstler, der so ganz unverwechselbar ist. Könnte diese KI einen eigenen Stil entwickeln?
Absolut. Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel bei Midjourney hat man schon gesehen, also dieses Bild, das jetzt gewonnen hat und als erstes Bild in diesem Kunstwettbewerb und der Skandale und so weiter. Wenn ich dieses Bild mir anschaue mit diesem runden Hintergrundfenster, mit Personen, die mit dem Rücken stehen, ich sehe, das ist Midjourney. Und mit Midjourney auf Dauer, wenn du einfache Texte eingibst, ohne andere Modifier, dann bekommst du oft diese Bilder mit Leuten, die mit vor den runden Fenstern oder Türen stehen, mit Rücken zum Publikum. Das heißt im Prinzip, aber nachdem das trainiert wurde und mit neuen Systemen verbunden, kommen neue Fähigkeiten und neue Stile. Aber ich meine, in meinen Augen, das, was da entstanden ist, das ist, ich habe mal zufälligerweise hier ein Prototyp erstellt. Hier zum Beispiel, ja, das ist so ein Bild, das ich mit Midjourney gemacht habe. Sieht eigentlich so, sage ich mal, auch stilistisch in diese Richtung aus. Oder hier zum Beispiel.
Genau so.
Hier, ja. Genau. Ja. Und diese Bilder bekommt man, und das ist Stil von Midjourney in meinen Augen. Aber natürlich, es ändert sich die ganze Zeit bei jedem neuen Update. Was zum Beispiel auch spannend ist, hatte ich mit DALL-E experimentiert. Ich habe zum Beispiel angegeben, ein IT-Techniker, das gab es in meinem Artikel auch, ein IT-Techniker verheddert sich in den Kabeln, also repariert einen Computer und verheddert sich in den Kabeln und das soll im Stil von der berühmten Marmorstatue von Laocoon dargestellt werden, also der damals von Seeschlangen mit seinen Söhnen verschlungen wurde. Und das hat DALL-E dann eigentlich ziemlich realistisch in Marmor dargestellt. Gleichzeitig sah man Kabelbinder und die Steckdosen und diese griechisch anmutenden Figuren in Tunika, die irgendwie, oder nicht in Tunika, also in den Kleidern, die da praktisch Computer repariert hatten. Also im Prinzip, das liefert dieser Transformer, der verschiedene Konzepte visuell und stilistisch und inhaltlich zusammenfügt. Und dadurch können natürlich auch neue Stile entstehen, die nicht nur die nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell ganz, sage ich mal, eindeutig sind.
Okay, ja, und es gibt vor allem auch, wenn man jetzt auf Twitter oder an anderen Kanälen verfolgt, was andere Künstler, also wirklich Kunstschaffende, die bildende Kunst machen, die auch mit diesen Maschinen arbeiten, bewerkstelligen, die haben eigene Stile. Die schaffen es tatsächlich durch gezieltes Prompten, dass die Modelle was herauswerfen, was wirklich einzigartig und alleinstehend ist, ne? Also was dann eben sozusagen, wenn ein anderer Mensch das Modell promptet mit, Flower Power Blade Runner, da kommt ein anderes Bild raus, als wenn das die Künstlerin Ash macht.
Mhm. Genau, genau. Und weil jetzt kommen Modifier.
Ja, genau, absolut. Und genau. Es gibt eben auch Leute, also vorhin hattest du erwähnt, mit Journey Better, wo eben Stable Diffusion kurzfristig mal dran war. Es gibt Leute, die einfach auch kombinieren mit verschiedenen Bildgeneratoren. Gestern, heute habe ich gesehen, dass Leute eben dieses frühere Mini-DALI, was heute Crayon heißt, kombinieren mit Stable Diffusion. Dann haben sie ein nicht so besonders präzises Bild als Vorlage und das bearbeiten sie mit Stable Diffusion weiter und kriegen dann ein extrem hochwertiges, qualitatives Bild, das ihrer Vision von dem Bild mehr entspricht. Da ist schon viel möglich, ja.
Also, weil
vielleicht, das jetzt, genau. Entschuldigung, du hattest ja nach Kreativität gefragt und da möchte ich wirklich nochmal ganz ausdrücklich auf den Kommentar von unserem Kollegen Wolfgang Stieler hinweisen. Also es gibt mehrere Arten von Kreativität. Man muss das ein bisschen differenziert sehen, wenn man sich fragt, können Maschinen kreativ sein? Wie sind Menschen denn kreativ? Also eine Kognitionsforscherin von der University of Sussex, Margaret Bowden, die hat zwischen explorativer, kombinatorischer und transformativer Kreativität unterschieden. Und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das sind die ersten zwei Ebenen von Kreativität. Ja. Es kann kombinieren, Bildelemente, es kann auch Stil hinzufügen, wie so Template und dann eben neuer Stil. Good Morning Kandinsky-Stil. Merzmensch hat eine interessante Forschungsserie laufen. Jeden Morgen kriegt man Guten Morgen gesagt mit einem anderen Kunststil. Canaletto. Ein Sonnenaufgang. Chagall, bei dem steht dann sogar Good Morning in Schrift drin. Hängt völlig davon ab, was für ein Stil. Und das sind die zwei Ebenen, auf denen die Maschine tatsächlich kreativ, muss man wohl so sagen, agieren kann. Und wie weit das darüber hinausgeht, hängt von den Menschen momentan noch ab, die mit der Maschine arbeiten. Absolut. Von der Vision und der Technik, mit der man das promptet.
Apropos absolut. Die Menschen, weil das, was immer jetzt kommt, sind ja diese Prompts. Und das ist ja, also was sich für mich ergeben hat als Frage, ist Leute, die das jetzt besonders gut hinbekommen. Habt ihr das Gefühl, da gibt es ein Talent für oder ist das tatsächlich einfach nur, in Anführungsstrichen, nur eine Sache von sehr, sehr viel Geduld und halt, weiß ich nicht, dem richtigen Abo bei so einem Dienst, dass man das so lange macht, bis man das rausbekommt, was man will? Oder gibt es Leute, die...
Das ist beides. Also das ist in meinen Augen ist es beides. Es geht auch darum, ob man handwerklich die Kunst schafft oder eher. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten und man kann das auch nicht pauschalisieren, weil es gibt Leute, die praktisch bis jetzt nie sich mit Computer beschäftigt hatten und jetzt haben sie diese Modelle und sie haben für sich eigene Kreativität entdeckt. Und die entdecken sich selbst. Und da gibt es auch aber Leute, die wirklich schon monatelang an bestimmten Prompts arbeiten und um bestimmte Sachen rauszuholen. Also es geht beides. Und deswegen in meinen Augen ist KI wirklich ein kreatives Werkzeug, das wirklich Kunst schafft. Und in meinen Augen ist es wirklich, also für mich persönlich ist KI sogar mehr als nur ein Kunstwerk. Das ist eine Art Mitarbeiter, ein Mit-Creator, eine Muse, kann man so sagen, sozusagen, die mir Ideen liefert, die mir neue Perspektiven gibt und die man praktisch in einem Dialog, mit der man im Dialog Kunst schafft. Also das ist mein Credo.
Ich würde sagen, wie so ein sehr mächtiges Werkzeug, also wie Künstler halt heute Steine viel besser bearbeiten können, weil es halt bessere Werkzeuge gibt, obwohl Michelangelo das auch ganz schön gut schon hinbekommen hat. Ist das jetzt ein Werkzeug, um bestimmte Sachen zu machen? Vielleicht könnt ihr dann noch sagen, weil das war ja so ein bisschen mitgeklungen in dieser Geschichte mit diesem Tod der Kunst, ne? Also dass da neulich in den USA in einer Messe hat ein KI-Bild den Wettbewerb für Artificial Art gewonnen. Also jetzt da noch nicht mal was Schlimmes, sage ich mal. Also das könnte man jetzt diskutieren, ob das sein gehört oder nicht, aber die hat das halt gewonnen. Und da war halt so ein bisschen die Kritik von Künstlern, die halt ihr Geld verdienen mit zum Beispiel Auftragskunst oder so, sich Sorgen machen, dass ihr Job weggeht. Also müssen sich Leute Sorgen machen?
Also ich sage mal so, ich sehe da ganz klare Parallele mit Sachen, die vor 100 Jahren mit Dadaisten passiert haben. Marcel Duchamp zum Beispiel hat damals Ready-Made eingeführt und er hat an seinem Werk sogar nicht, also an seinem Werk nicht, hat nichts einmal geändert. Einziges, was er geändert hat, ist, war der Kontext. Der Kontext. Der hat zum Beispiel, einen also Flaschentrockner irgendwo auf einem Markt gekauft und dann im Museum gestellt. Und diese Trockner hat sofort eine andere Wirkung bekommen. Und aber er hat damit gespielt, dass eigentlich der hat damit subversiv mit Lächerlichkeit von dieser als Autorität gespielt, weil nach seiner Meinung war, jeder kann Kunst erstellen. Der hat auch in einem Interview gesagt, dass er an die Zeiten sehnt, wann die Kunst ohne menschliche Eingriffe entstehen wird. Eigentlich hat er mit dieser Vorhersehung jetzt KI-Kunst vorhergesagt, kann man so sagen. Auch wenn die Menschen immer noch eine Rolle spielen bei KI. Deswegen, im Fall von diesem Wettbewerb, der Künstler, der das gemacht hat, der hat überall angegeben, dass er das mit Midjourney gemacht hat. Dann hat er auch geschrieben, dass er dieses Bild bearbeitet hat. Das heißt, es ist nicht einfach per Klick entstanden, sondern der hat da auch Zeit investiert in dieses Werk und es hat es als Werkzeug benutzt. Wenn wir zum Beispiel auch gleichzeitig die traditionelle Künstler hören, sozusagen, KI ist Kunst per Klick. Wir investieren monatelang in ein Bild und hier klickt jemand und ist schon alles fertig. Was sagt man dann zum Beispiel zur Fotokunst? Ein Fotograf geht durch die Straße, macht ein Foto, der hat diese Straße nicht erschaffen, der hat diese Leute nicht gemalt, der hat diese Situation nicht zusammengestellt, aber dieses Werk, diese Fotografie wird dann im Museum ausgestellt als Kunst. Und das ist halt sozusagen, das sind diese Fragen, was ist Kunst? Wie bewertet man Kunst? Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, dieser Paradigmenwechsel, was ich erwähnt habe. Kunst ist nichts mehr, was mit Kunstschulen oder mit Lebensläufen zu tun hat, sondern Kunst ist ins Leben eingetroffen. Das, was die Dadaisten und die ganze historische Avantgarde die ganze Zeit versucht haben zu beweisen und zu sagen. Ja, das ist mein... Ja.
Vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, wir haben ja eben gerade The Crow gesehen, diese Einblendung hier, Artificial Imagination ist ein Überbegriff für möglicherweise diese neue Kunstform, die Künstler suchen nach Begriffen, mit denen sie das, was sie tun eigentlich, weil wer bin ich? Bin ich ein AI-Artist, Visual Artist, Filmmaker, was ist das? Cyber-Art? Ich habe letzte Woche mit dem Filmemacher Glenn Marshall gesprochen, der seit 20 Jahren computergenerierte Kunst macht. Der hat Ende 2021 diesen Kurzfilm, einen Film mit KI mit einem Prompt verfremdet. Der hat jetzt schon mit Stable Diffusion angefangen, Musikvideos zu machen. Und der hat ein ganz starkes Plädoyer dafür gemacht in unserem Gespräch, dass es in seiner Sicht ein Werkzeug ist. Und dass das, was bei rauskommt, nach wie vor in der Hand liegt, derer, die damit arbeiten. Und dass wir, gerade beim Film, werden wir da auch einen Umbruch noch erleben, bei der Art, wie Filme gemacht sind. Wir werden auf eine Art hybride Kunst zusteuern. Es wird beides parallel nebeneinander geben.
Hier weist auch noch auf Twitch, Hekito weist noch darauf hin, dass, also diese Werkzeuge muss ja auch jemand erstellen. Oder die Frage, womit da ist, das würde ich jetzt ergänzen, jemand muss das Material vielleicht zusammenstellen. Damit kann man auch wieder unterschiedliche Ergebnisse machen. Da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge Sachen. Ich habe überlegt, dass wir, also das Thema wird uns wahrscheinlich begleiten. Das ist nämlich jetzt meine letzte Frage, die gleich kommt. Eine wichtige Sache, die wir heute immer nur so ein bisschen angesprochen haben und die wir wahrscheinlich noch mal eine Extrasendung machen, ist ja diese ganzen juristischen Fragen dazu. Da habt ihr gesagt, vielleicht, also offensichtlich ist eine ganze Menge da sowieso noch offen, aber man kann das ja, also vielleicht haben viele das gar nicht im Kopf, was alles offen ist. Das alleine wäre ein Thema, dann natürlich, was da jetzt alles noch technisch passiert. Wir können ja auch mal gucken, ob, also Pina hat auf jeden Fall schon in 3003 erklärt, dass eine spannende Sache ist, dass man halt wirklich nicht weiß, was in dieser Technik, in der Software vorgeht. Das ist auch nochmal ansprechenswert. Eine Sache, die ich nämlich jetzt zum Abschluss noch hatte, wir hatten vorher, als wir per E-Mail kommuniziert haben, so ein bisschen drüber geredet, weil ich habe in meiner Überschrift, jetzt muss ich selbst gucken, ob das wie berechtigt der Hype um KI-Generatoren ist. Und dann habe ich nämlich mal geguckt, wie oft wir in der Heise Show Hype im Titel haben. Und dann habe ich nämlich geguckt, also bislang hatten bei uns Hypes in der Heise Show, wo wir gefragt haben, ob es ein Hype ist, waren schon NFTs. erinnert sich noch jemand. Vero war mal ein Facebook-Konkurrent, das ist wirklich schon eine Weile her, das hat wahrscheinlich jeder vergessen. 3D-Drucker, gut, die gibt es noch. Und Elektroautos. Lustigerweise immer so, jedes Jahr hatten wir einmal einen Hype. Das ist jetzt der Hype dieses Jahr, das war die Frage. Und beim Hype heißt natürlich vor allem, dass man es dann im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr hat. Aber die Frage ist wahrscheinlich müßig. Also ihr geht davon aus, dass nächstes Jahr ist das auch noch ein Thema und wahrscheinlich größer, oder? Das wäre jetzt die abschließende
Frage. Absolut. Also was ich sehe, wie schnell sich die neuen Modelle entwickeln, vielleicht das Wort Hype, also es ist eine Art ongoing process sozusagen. Es geht immer weiter und es entwickelt sich immer weiter. Vielleicht jetzt gerade diese Erfahrung Text zu Bild ist noch seit einem oder seit zwei Jahren höchstens ziemlich neu. Bald wird es sich legen, bald kommen eher neue Erfahrungen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Text to 3D World oder so, keine Ahnung. Aber ich denke, das wird bald wirklich so publikumsoffen sein, dass es kein Hype ist, sondern einfach nur, was gibt's Neues aus dem Bereich,
so in diese Richtung. Ich habe da ganz kurz einen Schopenhauer dazu, und zwar, das Neue ist nur kurze Zeit das Gute, weil das Gute nur kurze Zeit das Neue ist. Ich glaube, das trifft auch für das zu, was wir gerade erleben. Wir haben jetzt gerade das Privileg, am Anfang einer großen Entwicklung zu stehen, die vieles umkrempeln wird. Wir sehen die Anfänge davon, deshalb fühlt sich das wie ein Hype an, der ein Strohfeuer sein könnte. Ja. Es wird voraussichtlich kein Strohfeuer sein. In welcher Form es sich etabliert, bleibt spannend. Also wir begleiten das bei Heise Developer, vielleicht so als Anteaser, wir bereiten gerade zwei Artikel vor. Einen aus juristischer Sicht zu diesen Urheberrechtsfragen, wo ganz verschiedene Aspekte ausgeleuchtet sind. Und ich spreche auch in zwei Wochen mit Patrick Esser und Robin Rombach und werde ein Interview führen mit den beiden, die Stable Diffusion gebaut haben. Und also wir begleiten auch langfristig, long durée, wir begleiten das Thema natürlich weiter. Nicht jede UI, die jetzt entsteht, da können wir jetzt nicht täglich 50 News tickern. Das müssen die Leute selber auf Twitter verfolgen.
Die Volker Schütz hatte noch gefragt, wie die drei Arten von Kreativität heißen. Da verweisen wir auf den Kommentar von Wolfgang Stieler. Ansonsten verweise ich gern, wir sind jetzt durch mit der Sendung, wir müssen jetzt aufhören. Aber ich möchte auf jeden Fall verweisen auf CT 3003, weil in dem Video von Joey, hat er erklärt, wie man diese Dienste alle nutzen kann. Und die meisten, wenn ich das jetzt nicht falsch habe, kann man tatsächlich selbst ausprobieren, manche nur so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall spannend und wert. Da kann man also nachgucken, wie das geht. Ansonsten alles auf Heise Online lesen, bei Wladimir auf Twitter,
Merzmensch. Auf Twitter oder genau, also Merzmensch, da kommt man auf alle anderen Links.
Genau, und ansonsten hast du auch Artikel bei uns, die kann man auch lesen, haben wir ja eingeblendet und wirst auch weiter für uns schreiben. Silke genauso über das Thema hat sich angekündigt. Vielen Dank euch beiden. Sorry für das Rauchschmeißen jetzt. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Das Thema bleibt uns. Wahrscheinlich wird es sich besser schlagen als Vero. Bis dahin. Stimmt. Das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Sendung. Ciao.
Ciao.